Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Cordula Winterholler zum Thema Logopädie in der Palliativmedizin.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin jetzt gerade in Bamberg und mache meine Weiterbildung zum Palliativmediziner und habe in diesem Zusammenhang endlich die Cordula Winterholler persönlich kennengelernt, die ja schon so oft Podcasts für uns gemacht hat und für die ich dir ganz herzlich danken möchte, liebe Cordula, dass du das machst. Und deine Stimme habe ich schon oft gehört. Aber wir haben es noch nie persönlich gesehen. Jetzt ist es soweit und wir sitzen nach einem leckeren Rauchbier, das ja ganz besonders ist hier für diese, für diese Stadt. Wunderschöne Stadt Bamberg, also dass du hier wohnst, finde ich ganz toll. Sitzen wir hier zusammen und wollen über dein Herzensthema sprechen oder eins deiner Herzensthemen vielleicht, nämlich über die Rolle der Logopädie in der Palliativmedizin. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil, wie gesagt, ich bin ja gerade sehr in diesem Thema drin, Palliativmedizin, mache meine Weiterbildung und betreue aber auch schon viele Palliativpatienten und stelle fest, dass das Thema Schlucken, das Thema Sprechen, das Thema Essen ja für uns Menschen einen sehr großen Stellenwert hat. Trotzdem ist es so, dass zum Beispiel in unserer SAPV, dass wir eigentlich sehr selten nur Kontakt haben mit Kolleginnen und Kollegen aus der Logopädie. Und das mag verwundern und das finde ich schade. Also und gerade bist du auch dabei, ein Buch zu schreiben mit einer Kollegin, das sich auch mit dem Thema Logopädie und Palliativmedizin beschäftigt. Also eine sehr interessante Gemengenlage. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Schön, dich kennenzulernen und schön, dass du heute kurz Zeit hast, mit mir zu sprechen hier in Bamberg.
Ich habe mich total drauf gefreut, weil ich gedacht habe, oh, irgendwie bist du mir schon so vertraut, ist klinisch relevant für mich schon so vertraut, dass ich dachte, eigentlich kenne ich den Kai schon. Und ja, hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir uns jetzt mal hier persönlich kennenlernen und hier sitzen. Und als du gesagt hast, Rolle der Logopädie, hätte ich jetzt mal zurückgefragt, haben wir Logopäden und Logopädinnen überhaupt eine Rolle in der Palliativmedizin? Wie siehst du das? Du bist ja jetzt in der Weiterbildung. Und du hast ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, ja, eigentlich sind das diese großen Themen, die uns beschäftigen bis zum Lebensende. Aber ich frage mich, also eine Rolle kann ich mir einerseits nehmen, dass ich sage, ich mache palliative Logopädie, aber sie muss mir auch gegeben werden. Und das wäre jetzt meine Frage an dich als Palliativmediziner oder zukünftiger. Haben wir eine Rolle?
Also es ist ja lustig, weil ich ja eigentlich als Neurologe in das Feld gestartet bin und da ist ja Logopädie ein essentieller Bestandteil des Behandlungsteams, ne, oder des Behandlungskonzeptes, das wir haben bei vielen Erkrankungen oder ja fast allen großen neurologischen Erkrankungen. Und deswegen hat es mich jetzt doch auch so ein bisschen verwundert, dass das in der Palliativversorgung, zumindest in dem Setting, wo ich arbeite, praktisch keine Rolle spielt. Also ich weiß von vielen Patienten, dass eine logopädische Behandlung stattfindet, aber außerhalb des Palliativ-Settings. Und das finde ich also verwunderlich. Und ich finde es auch, jetzt wo ich drüber spreche, schade, dass das so ist, weil ich finde, dass genauso wie Physiotherapeuten und vielleicht auch Ergotherapeuten und auch die Psychoonkologen und wie sie alle heißen, dass die eigentlich, dass die Logopädinnen und Logopäden auf jeden Fall dazugehören müssten. Also ich finde es jetzt irgendwie kontraintuitiv, dass es jetzt auf einmal nicht so ist. Mhm. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, also in dem Alltag, in dem ich mich bewege, wo ich jetzt wirklich schon viele Patienten gesehen habe mit ganz vielen unterschiedlichen Krankheitsbildern, ob es jetzt onkologische Krankheitsbilder sind oder neurologische Krankheitsbilder mit einem palliativen Hintergrund, also das Thema Schluckstörungen oder Sprachstörungen, das ist alltäglich, ne? Also das haben ganz viele Patienten, die ich begleitet habe, und wir machen es irgendwie mit unseren Ressourcen, die wir haben, ne? Wir versuchen den Leuten trotzdem irgendwie zu helfen, aber wir könnten es, glaube ich, viel, viel besser tun, wenn ihr mit an Bord wärt. Und deswegen, glaube ich, ist dein Buch zum Beispiel, das du jetzt gerade schreibst, ist das irgendwie ganz wichtig. Und ich glaube, ja, man müsste euch viel mehr die Rolle geben, auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten.
Also ich habe für mich einen Verdacht. Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr oberflächlich über dieses Thema Palliativmedizin nachdenken und auch sprechen. Oder oberflächlich ist vielleicht der falsche Ausdruck, vielleicht zu global, und wir müssten genauer werden. Also einmal das Thema Palliativmedizin ist ja noch immer konnotiert mit der Terminal- und Finalphase. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland einfach nicht gut drin. In dieser Bezeichnung international wird sehr viel mehr auf die Phasen eingegangen, End of Life. Ja? Und hier ist das alles so sehr aufs Ende zugedacht. Und wenn ich gefragt werde, womit beschäftigt sich dann die Logopädie bei palliativer Medizin und palliativen Settings? Und dann sage ich, ja, aber welches Verständnis hast du dann von palliativ? Und dann dann kommt immer wieder raus, dass dann doch an die Terminalphase oder Finalphase gedacht wird. Aber die WHO-Definition lautet ab Diagnosebeginn einer lebenslimitierenden Erkrankung. Und das heißt, es ist ein langer Weg. So schnell wird ja nicht gestorben. Also ich glaube, das ist das eine Thema, dass die Definition hier noch nicht wirklich gut angekommen ist. Und das andere, glaube ich auch, du hast es ja schon gesagt, du als Neurologe bist es gewohnt, mit uns zu arbeiten. Mhm. Und dass wir auch hier nochmal genauer verbalisieren müssen, um welche Patienten handelt es sich. Habe ich palliativ-onkologisch, habe ich palliativ-neurologisch? Die Neurologie ist ja auch relativ spät, erst in den 90er Jahren, auf den Begriff der palliativen Neurologie gekommen. Und wir kommen ja aus der Geschichte der Onkologie. Und da könnte ich mir vorstellen, da liegt es so ein bisschen, dass es eben nicht so selbstverständlich ist, dass wir dabei sind. Ja. Ja? Und dass dann, wenn ans Ende gedacht wird, dass es dann mehr eventuell von der Pflege übernommen wird. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, auch wenn dort viel Kompetenz ist, wenn die Pflege das macht, was eigentlich unsere Disziplin machen sollte, kann die Pflege nicht das tun, was sie eigentlich machen sollte. Und wir sehen einfach noch mal viel mehr Patienten und wir haben dann noch mal andere Ideen dazu. Also das, ich glaube, wir sind da manchmal nicht genau genug, und wenn ich nicht genau genug bin, dann kann vielleicht eher sowas stattfinden, dass eine Berufsgruppe da eigentlich überhaupt nicht gesehen wird und dann auch die Rolle nicht bekommt.
Aber ich glaube, wenn ich das so sagen darf, ist es nur eine Frage der Zeit, dass das kommt, weil es einfach naturgemäß ist. Also alles andere würde mich verwundern, wenn das jetzt nicht sich innerhalb der nächsten Jahre deutlich ändern würde. Hast du Lust, ein bisschen was zu deinem Buch zu erzählen? Also für wen du das schreibst und was da so drin steht, für wen das eine Hilfe darstellen soll?
Ja, das kann ich gerne machen. Es ist jetzt kein ganz neues Buch. Und ich muss auch noch sagen, ich habe eine Mitautorin, das ist die Maria Bartel. Und mit Maria Bartel habe ich auch schon ein Buch zum Thema Palliativcare und palliative Logopädie veröffentlicht. Da haben wir uns mal zwei Patienten genauer angeschaut, die wir begleitet haben, onkologisch und ALS, um einfach mal deutlich zu machen, wie unterschiedlich das auch sein kann und welche Bedürfnisse und Bedarfe da auch entstanden sind. Und ich hatte Anfang der, 2021, habe ich drei kleine Büchlein im Springer Verlag mit Ermunterung von Frau Hartmann, der Lektorin und Ressortleiterin, die mich da gut unterstützt hat, diese Büchlein über palliative Logopädie veröffentlicht, um einfach mal deutlich zu machen, es gibt es. Achtung, uns gibt es, ja. Innerhalb der Logopädie haben wir die Spezialgebiete präventive Logopädie, rehabilitative, kurative und eben auch die palliative. Das war ja auch vom Diskurs her neu innerhalb der Logopädie. Das musste ja dort auch erstmal gezeigt werden. Und da habe ich einfach mal alle Themen angeschnitten, von denen ich dachte, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Also von der Geschichte her, wie kommt es zu diesen Begrifflichkeiten, wie schaut es international aus? Und da muss ich sagen, schaut es auch nicht anders aus. Also auch dort ist es schwer, diese Rolle einzunehmen. Also da sind wir jetzt in Deutschland nicht alleine, wenn ich dich danach frage, warum wir die Rolle nicht haben oder noch nicht bekommen. Und dann auch solche Themen wie Ethik. Mhm. Ja, weil in dem Moment... Ja, du hast vorhin das Schlucken genannt. In dem Moment, wenn es darum geht, geht Essen, geht es nicht mehr? Wie ist es mit der PEG? Das sind wir ganz schnell in ethischen Fragen. Und auch, wie geht es mit Angehörigenbegleitung? Wie ist das, das Thema Selbstfürsorge auch zu sehen? Und jetzt hat sich doch im Laufe der Zeit ein bisschen was getan, auch forschungsmäßig innerhalb der Logopädie, also dass auch Masterarbeiten dazu erscheinen. Und dann hat auch der Springer Verlag gesagt, ja, möchtest du das nicht mal als ein Buch rausgeben als Fachbuch? Und das fassen wir im Prinzip jetzt alles zusammen, diese drei Bände, und schauen da noch mal ganz genau über die Begrifflichkeiten, auch über die unterschiedlichen Settings und beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Thema Ethik, auch Didaktik der Ethik, weil es geht ja auch darum, wie gehen wir da um und wie behandeln wir solche Grenzfälle auch innerhalb der Logopädie. Und auch so solche Themen wie, wie spreche ich eigentlich über Sinn im Leben, weil das sind ja auch die Fragen, die Patienten dann an uns stellen, die sagen, was soll das eigentlich hier noch alles? Ja, und wie gehe ich dann mit solchen Fragestellungen um?
Wenn wir jetzt zum Beispiel das Krankheitsbild ALS, also amyotrophe Lateralsklerose, nehmen, dann ist das, glaube ich, ja ein Paradebeispiel, wo ihr als logopädische Therapeutinnen und Therapeuten helfen könnt. Hast du Lust, da mal so ein bisschen zu erzählen, was ihr da macht und was ihr da tun könnt? Bei Patienten zum Beispiel, die eine bulbäre Schluck- und Sprechstörung haben. Also, damit das einfach so ein bisschen mehr Substanz bekommt.
Also die große Frage, die du jetzt auch so stellst und sagst, was macht ihr eigentlich da konkret? Das scheint ja alles vom Krankheitsverlauf in Faust zu sein und eigentlich gibt es ja keine Besserung. Und es geht in Richtung funktionellen Verlust. Ja? Und so könnte ich argumentieren, wenn ich jetzt aus dem Schlaganfall komme. Ne? Das sind wir erfolgsverwöhnt und dann trainieren wir und dann wird etwas besser. Ne? Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was will dann Therapie eigentlich hier in diesem Setting, wenn ich eine Progredienz habe? Der Mensch kommt mit seinen Problemen, mit den Schluckstörungen, wahrscheinlich, also jetzt aus meiner Erfahrung raus, ist es erst einmal, dass das Sprechen auffällt, ja, so die erste diskrete Veränderung im Sprechen, und dann tun wir genau das, was wir immer tun, nämlich eine umfassende Diagnostik. Ja, dass wir auch hier gleich das Schlucken uns mit anschauen und auch den Ernährungsstatus. Und das ist so die erste Phase, wenn wir einen Patienten dann erleben, der hat schon ganz lange kompensiert. Und wichtig ist jetzt genau zu gucken, sind diese Kompensationen dann gute Kompensationen oder weniger Kompensationen. Und dann bekommt der Patient zum Beispiel einen Wochenbericht mit, einen Wochenplan, da schreibt er dann auch seine ganze Ernährung rein. Und nach einer Woche schauen wir uns das wieder an. Und das ist so die in dieser kompensatorischen Phase absolut wichtig, da gleich zu gucken, ist die Ernährungssituation überhaupt gesichert? Und da haben wir schon die ersten Hinweise, meistens Mangelernährung, Gewichtsverlust, der unbemerkt schon über ein Jahr, vielleicht auch zwei gegangen ist. Ja? Und es hieß immer, nee, ich habe eigentlich keine Probleme mit dem Schlucken, aber die sind schon da. Dann gucken wir auch, ist die Atemsituation, ist die auch gut abgedeckt? Ja, wie schaut es mit dem Schlaf aus? Also da merken wir ja meistens auch, wenn das mit der Atmung nicht so gut geht. Und das sind so in dieser ersten Phase wirklich zu gucken, sind alle Grundbedürfnisse und Grundfunktionen, wie funktioniert es? Ist der Patient da sicher? Oder sehen wir hier schon erste wichtige Zeichen, wo wir intervenieren müssen? Und dann im nächsten Schritt, also wenn jetzt, dann schauen wir uns den Alltag an. Ganz viele Patienten, Patientinnen sind ja auch noch berufstätig, dass wir dann schauen, wie kann Berufstätigkeit und ALS auch zusammengehen, ja? Und das meinte ich vorhin, ne? Wenn man palliativ hört, dann denkt man sofort, oh, der Tod ist ganz nah. Aber das stimmt nicht. Wir sind ja fürs Leben da. Und den Alltag sich anzugucken und sagen, wie geht dann ein Alltag zum Beispiel, wenn es ein Lehrer ist oder eine Lehrerin? Ja? Kann da schon ein erstes Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Stimmverstärker helfen, damit ich mich gar nicht so anstrengen muss? Ja? Wie kann ich einen Unterricht gestalten, dass ich Sprechpausen habe? Welche Atemübungen helfen da auch noch? Manchmal gibt es auch Übungen, die vielleicht aus dem rehabilitativen Bereich kommen, aber wir müssen gut schauen, ermüden die den Patienten oder geben die auch noch mal eine andere Möglichkeit des Umgangs mit der Funktion. Ja. Ja, und dann kommt irgendwann die Phase der Entscheidungen, der Entscheidungsdichte. Ja, wenn die Funktionen immer mehr nachlassen, dass plötzlich Entscheidungen getroffen werden müssen, PEG oder nicht. Wie schaut es aus mit dem Thema Beatmung? Ja, solche Dinge. Und da sind wir ganz eng mit dabei. Und weil ich vorhin auch Ethik gesagt habe, zu gucken und auch hier gut zu beraten. Bei der ALS wissen wir, dass eine frühzeitige Anlage einer PEG auch hilfreich ist. Und natürlich sind wir da immer sehr früh und sehr schnell in der Beratung. Und jeder Patient, jede Patientin hat ihr eigenes Tempo auch. Aber da immer wieder im Gespräch auch zu bleiben und nachzufragen und auch nachzufragen, wenn es heißt, nein, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, dass man dann nochmal auch diesen Widerstand auch würdigt und sagt, da passiert, da wird ja etwas geschützt, ein Wert auch geschützt. Und ich hatte jetzt eine Patientin, die wollte das überhaupt nicht, aber gleichzeitig möchte sie ins Fitnessstudio gehen und gleichzeitig Ausflüge mit ihrem Mann machen. Und das ist alles möglich. Ja? Und dann zu sagen, was soll noch sein, um rauszufinden, wenn ich das machen möchte und die Krankheit ist noch mit, dann kann auch die PEG eine Unterstützung sein. Also auch diesen Pfad mitzugehen, ja, und das auch manchmal als Therapeutin auch auszuhalten, wenn die Entscheidung nicht gefällt wird und dann immer wieder zu gucken, wie sichern wir eine Ernährungssituation. Also das ist so eine sehr, sehr fordernde Phase, auch für alle Beteiligten. Und gut ist es, wenn wir ein neuromuskuläres Zentrum im Rücken haben oder einen aktiven Neurologen oder Neurologin oder Hausärztin, wenn wir das auch einfach gut absprechen können.
Jetzt bei so einem Patienten bleiben mit einer ALS, wie oft würdest du die sehen so in der Woche?
Das ist jetzt eine interessante Frage, da beschäftige ich mich nämlich gerade in dem Buch drin, auch mit diesem Thema der Frequenz. Und ich sage, nicht mehr als eine Woche, einmal in der Woche. Ja, und manchmal auch, also es kommt auch immer auf die Phase drauf an und welche Therapieziele wir haben. Mhm. Manchmal auch jede zweite Woche. Also A, wissen wir, viel hilft nicht mehr bei der ALS, das ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei ist, dass wir ja auch schon dafür da sind, den Alltag zu unterstützen. Ich möchte so viel wie möglich an gelebten Alltag haben. Und Patient, Patientin hat noch Arzttermine, hat dann noch Physiotherapie, vielleicht auch noch Ergotherapie. Und solange ein gelebter Alltag möglich ist, würde ich den unterstützen. Und das ist Therapie pur.
Genau, das Thema Therapieziele ist ja auch heute bei mir im Seminar total zentral gewesen. Also welches Therapieziel hat man und ist das ein realistisches Therapieziel? Und auch immer wieder im Verlauf zu schauen, wie man das Therapieziel wieder anpassen muss. Ne? Also zum Beispiel durch den Moment, wo man feststellt, okay, eine orale Aufnahme von bestimmten Konsistenzen ist gar nicht mehr möglich, zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer. Oder man muss die Konsistenz einfach oder die Nahrung anpassen, Kostanpassung machen und so. Ja, also das ist total einleuchtend, was du erzählst. Und ich finde es auch spannend, dass du erwähnst, dass ihr natürlich auch mit Hilfsmitteln arbeitet. Auch das ist was glaube ich, viele Leute nicht auf der Rechnung haben, ne? Dass es eben Kommunikationshilfen gibt. Und natürlich haben Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen oder eben mit einer ALS in frühen Stadien sind das ja manchmal auch eben Leute, die im berufstätigen Alter sind, dass die natürlich auch ganz normal gerne weiter zur Arbeit gehen möchten, ne? Und ihrem Job nachgehen möchten. Und das ist eben sehr hilfreich. Ich glaube, dem normalen Team würde das gar nicht einfallen, ne? Also, dass es solche Hilfsmittel gibt.
Ja, und ich denke auch da, du hast es jetzt angesprochen, ich hatte jetzt vorhin das Schlucken auch noch mal mehr fokussiert. Dieses Thema der unterstützten Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt mit der Digitalisierung, mit KI, gibt es natürlich da eine riesen Bandbreite. Also wir sind da auch im Hightech. Bereich. Ja, wir können ganz einfache kommunikationsunterstützende Maßnahmen haben, aber wir können auch Augensteuerung zum Beispiel haben oder etwas, und deswegen ist es auch wichtig, uns relativ früh einzubeziehen, es gibt die Möglichkeit eines Speech-Bankings. Also, dass ich, wenn Patient, Patientin noch gut sprechen kann, dass man das Sprechen aufnimmt, ja, um nachher, wenn ich ein computerunterstütztes Verfahren haben werde, dass dann nicht eine blecherne Computerstimme rauskommt, sondern ich vielleicht meine eigene Stimme auch hören möchte. Die einen möchten das, ja, und die anderen sagen, nein, das bin ich nicht mehr, da möchte ich das nicht. Und auch das sind interessante Diskurse, die wir da auch führen. Aber ich muss diese Maßnahmen kennen und ich muss auch gut beraten können, dass sowas möglich ist.
Ja, super spannend. Also Für mich gehört ihr fest dazu und ich würde jetzt wirklich behaupten, dass es nicht mehr lange dauert, bis ihr auch fest in diese Teams, in die SAPV-Teams und Palliativteams integriert werdet. In den Kliniken ist das ja auch häufig schon so, oder? Also das ist jetzt so meine Wahrnehmung, dass man auf den Palliativstationen schon, wahrscheinlich weil es sowieso in der Klinik schon logopädische Kollegen gibt, die eingebunden sind, aber da ist das ja auch schon, finde ich, häufiger der Fall.
Und auch da möchte ich plädieren, also ich weiß es jetzt von Kolleginnen aus den Fortbildungen zum Beispiel, dass auch hier eher das Konsiliarische noch im Vordergrund steht. Und ich wäre immer am Bestreben, dass es ein festes Team ist. Weil konsiliarisch kann man da mal eben reinspringen. Aber wenn ich mich nachher mit ethischen Grenzfällen auseinandersetzen muss, dann ist das schon wichtig, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs auch über solche Themen führen können. Und das passiert eben nicht ad hoc. Oder wenn ich Lösungen finden möchte und dann, wenn ich konsiliarisch wo reinspringe, dann nehme ich die erste Tür. Ja, weil ich weiß, ich muss jetzt eine Lösung kreieren, die funktioniert auch, wenn ich dann nicht da bin, aber das ist vielleicht nicht die beste für den Patienten, für die Patientin.
Du meinst, dass das Team auch mit Hilfe der Logopädinnen und Logopäden eine gemeinsame Haltung entwickelt sozusagen, die natürlich erst wachsen muss mit der Zeit, damit nicht auch immer wieder die gleichen Diskussionen und Diskurse geführt werden müssen, ne? Ja, total spannend. Dein Buch ist noch in einer relativ frühen Phase, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, man kann noch gar nichts sagen dazu, wann das Buch rauskommt, oder?
Naja, also jetzt, wenn du mich schon so fragst, es gibt mir noch mal so einen Tritt in den Hintern. aber ich denke, so Ende des Jahres dürfte das dann draußen sein. Zur Weihnachtszeit. Vielleicht zur Weihnachtszeit, ja.
Es liegt dann unter dem Weihnachtsbaum. Ja, würde ich mich freuen. Vielen Dank, dass du mich heute durch Bamberg geführt hast, mir sehr, sehr, sehr schöne Orte gezeigt hast und dass wir nochmal zusammen sprechen konnten und dass ich dich erst das erste Mal persönlich kennenlernen durfte. Sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Podcasts von dir. Du hast mir gerade schon so einen kleinen Abriss gegeben, von neuen Themen, die du auf der Liste hast. Also du bist immer fleißig dabei. So einmal im Monat gibt es einen Podcast von dir. Und wer die noch nicht gehört hat, der sollte das unbedingt nachholen. Ne? Die kann ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.
Ich mich auch. Und ich danke dir ganz herzlich für die Wertschätzung für unsere Profession, Kai. Das ist fein. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.